Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial heute mit dem Marco Iorio. Er ist Historiker. Dominik Feusi und Marco Somm. Der Marco Iorio ist ein sehr bekannter Schweizer Historiker. Er hat promoviert in Freiburg und ist aber vor allem bekannt worden als Chefredakteur, langjähriger Chefredakteur vom Historischen Lexikon von der Schweiz. Und, das ist ganz wichtig, er hat das neueste Standardwerk zur schweizerischen Neutralität geschrieben, rausgekommen im Jahr 2023. Herzlich willkommen, Herr Iorio.
Willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir haben jetzt hier mit dem Herrn Iorio natürlich den Experten, den Nachfolger von Edgar Bonjour, muss man sagen, was die Neutralitätsgeschichte der Schweiz betrifft. Wir würden aber zuerst anfangen mit der Neutralitätsinitiative, die in aller Munde ist. Die Woche neueste Umfragen zeigen, ist eher chancenlos. Jetzt schon sagen 62% Nein. Ja, Herr Iorio, sind Sie überrascht?
Ja, eigentlich schon. Und zwar will ich davon ausgehen, und ich weiss es ja auch, seit Jahrzehnten ist das so, dass die Neutralität einen sehr hohen Wert hat. Die ist sehr beliebt. Allerdings nicht definiert, was das genau ist, aber einfach als Neutralität. In allen Umfragen der letzten 30 Jahre waren es 90%, die die Neutralität unterstützen. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass die Neutralitätsinitiative eigentlich eine gute Chance hat.
Was würden Sie sagen, sind die Schwächen von dieser Initiative? Warum? Eben die Diskrepanz, das geht mir auch so, eben über 90% haben die Neutralität für wichtig gehalten. Und jetzt, wo man es in die Verfassung schreiben will, will man es nicht. Was sind die Schwächen?
Ja, also die Neutralitätsinitiative hat natürlich mehrere Schwächen. Also erstens einmal, das, was Sie gerade gesagt haben, dass man sie überhaupt will in die Verfassung schreiben, und zwar umschreiben, wie die Neutralität umzusetzen ist. Also der Punkt ist, dass sie natürlich bereits in der Verfassung ist. Sie wird erwähnt bei den Kompetenzen und bei der Aufgabe vom Bundesrat und vom Parlament. Also von dort her ist es eigentlich unnötig, dass man sie noch einmal in die Verfassung bringt. Dann der zweite Schwachpunkt ist, ich habe es ausgemessen, ich bin auch Lexikograf gewesen und bin mich gewöhnt, Zeichen zu zählen von den Artikeln. Und in der Neutralitätsinitiative ist also etwa 85% ist überflüssig. Überflüssig, weil das alles schon entweder in der Verfassung ist, wie eben zum Beispiel die Neutralität selber, oder selbstverständlich ist, beispielsweise selbstverständlich immer so gewesen, dass ein neutrales Land, das angegriffen wird, dass dann die Neutralität fällt. Das muss man also nicht speziell noch in der Verfassung sagen. Und so sind eben ein Großteil ist gar nicht nötig. Heikel sind aber die zwei, das ist der zweite Punkt. Heikel sind die beiden Neuerungen drin, die eigentlich eine neue Konzeption von der Neutralität schaffen. Es ist nicht eine Rückkehr zu einer früheren Neutralität, sondern es wird eine neue Neutralität geschaffen. Das erste ist natürlich das Verbot von Sanktionen. Und der zweite Punkt ist das Verbot vor Kriegsausbruch oder vor einem drohenden Kriegsausbruch mit Nachbarländern oder mit der NATO konkret bereits Absprachen zu treffen.
Vielleicht würde ich gerade einhaken, weil wir haben vor einer Woche ein Gespräch gehabt mit dem Georg Häsler von der Neuen Zürcher Zeitung. Wir haben sehr viele negative Kommentare gehabt und das tun wir immer auch berücksichtigen. Und etwas, was ich viel gelesen habe in diesen Kommentaren, ist, ja, man kann nicht ein bisschen neutral sein. Oder eben, Neutralität muss man aushalten. Und ich glaube eben, auch nach der Lektüre von Ihrem Buch, es gibt einen grossen Widerspruch zwischen dem, wo der Bundesrat und Politiker, sie erzählen das auch, zum Beispiel die berühmte Rede vom Herrn Pilegola im Zweiten Weltkrieg oder so. Also das, was Politiker den Leuten gesagt haben über die Neutralität, wie integral das sie ist, wie streng, wie immerwährend das sie ist und der tatsächlichen Art und Weise, wo wir eben immer ein bisschen Schlaumeiereien gemacht haben, wo wir immer ein bisschen flexibel gewesen sind. Und der Widerspruch bricht jetzt auf, weil man etwas in die Verfassung schreiben. Liege ich falsch, oder?
Ja, das würde ich sagen. Und zwar, Neutralität ist nicht ein binäres System, ist nicht ein On-Off. Man ist neutral oder man ist nicht neutral. Das hat bereits der Völkerrechtler Walter Burkhardt 1938 gesagt. Es gibt verschiedene Arten, neutral zu sein. Also man kann sehr wohl ein bisschen mehr, ein bisschen weniger neutral sein, so neutral sein. Wenn man Geschichte anschaut, weltweit von den neutralen Ländern, dann sieht man, dass die ganz unterschiedlich ausgelegt wird, unterschiedlich interpretiert wird. Ich meine, man sieht es ja heute noch. Die Österreicher tun ihre Neutralität anders umsetzen als die Schweiz. Also das On-Off ist nicht, es gibt nicht einfach die Neutralität. Es gibt viele, viele Varianten von Neutralität.
Und wenn Sie jetzt aber würden versuchen, die Schweizer Neutralität zu definieren über die letzten, sagen wir 400 Jahre, kann man sagen, oder so 17. Jahrhundert fängt es langsam an, sich wirklich auszuformen, erkennbar auszuformen. Wie würden Sie sie definieren? Jetzt auch im Vergleich zu Schweden oder Österreich und so weiter.
Das kann man eben nicht mehr sein. Es gibt verschiedene Schweizer Neutralitäten. Im Verlauf der Zeit, auf der Zeitachse, hat sich die dauernd entwickelt. Also wir haben eine Phase, eine erste Phase, eben so, würde ich sagen, 17. bis 18. Jahrhundert, wo sie sich eigentlich nur auf einen konkreten Krieg bezieht. Man ist neutral. Meistens ist es ja zwischen Habsburg und Frankreich gewesen, oder zwischen später der Deutschland und Frankreich. Da hat man einfach militärisch nicht mitgemacht. Das war alles gewesen. Eine militärische Neutralität. Ab 1815, da hat man ja in Paris, und nicht in Wien übrigens, in Paris, ist ja dann die Neutralität völkerrechtlich anerkannt worden. Und da hat man nicht so recht gewusst, was das ist. Es hat dann erst nachher eine lange Diskussion gegeben, was haben wir jetzt eigentlich in Paris bekommen. Und das hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert. Auch dort war das so sehr militärisch gewesen, eine militärische Neutralität. Und man hat ja 1848 hat man ja schon diskutiert, die in die Verfassung aufzunehmen. Das, in der Verfassungskommission hat man das besprochen. Und dort ist von mir aus ein wichtiger Grundsatz gefällt worden, man hat sie nämlich nicht wollen aufnehmen, ad upri nicht wollen. Und zwar, ich kann das sogar zitieren aus dem Kopf heraus, weil die Neutralität kein konstitutioneller oder politischer Grundsatz ist, der in eine Bundesverfassung gehört, weil man nie wissen kann, ob man im Interesse der Unabhängigkeit die Neutralität aufgeben muss. Also ich glaube, das ist der Grundsatz, mindestens im Bundesstaat, und das hat man ja auch 1874 so gemacht und 1999, die Neutralität ist kein verfassungswürdiger Grundsatz, den man muss definieren rechtlich. Weil überhaupt Neutralität ist kein rechtliches Institut. Und das ist der grosse Mangel, wenn Sie schon sagen, die Geschichte. Ab 1907, also ab 1910, wo die Schweiz die Haager Konvention ratifiziert hat, hat die Schweiz eingeschwenkt weg von einer politischen, von einer aussen- und sicherheitspolitischen Grundsatz hin zu einem juristischen Institut, wo man muss die Juristen dran setzen, damit sie können sagen, wie die Aussenpolitik von der Schweiz muss aussehen. Das ist von mir aus der grosse Irrtum seit über 100 Jahren, dass man das juristisch lösen wollte.
Also da bin ich natürlich begeistert von dieser Aussage.
Warum?
Weil es heisst ja heute sehr viel, oder? Der Kleinstaat kann ja nur überleben dank dem Völkerrecht. Und ich bin immer ein Skeptiker gewesen als Historiker, weil das Völkerrecht hat eigentlich in der Geschichte sehr eine ambivalente Rolle gespielt. Grossmächte halten sich häufig nicht als Völkerrecht. Und ich würde jetzt auch ein bisschen zuspitzen bei der Schweiz. Und ich finde, Ihr Buch zeigt das schön, wenn es um die Revolutionsjahr geht oder die napoleonischen Jahr. Dass Neutralität ist zwar dort schon eigentlich als Prinzip in Europa völlig klar gewesen, dass die Schweiz eigentlich tendenziell neutral ist. Aber man hat da ganz genau gewusst, die Neutralität, die wird verschieden angewendet. Und man hat ja sogar verlangt von der Schweiz, dass sie die Neutralität bricht und die Neutralität wieder zu erlangen. Das finde ich eigentlich etwas vom Schönsten, oder? 1814-15. Oder? Dass man gewartet hat, ihr müsst sie jetzt brechen. Dann sagen wir wirklich, ihr seid neutral. Und ich glaube, was ganz wichtig ist in der Schweizer Geschichte, eben, es war immer ein strategisch wichtiger Raum gewesen. Und solange die Schweizer können sicherstellen, dass sie diesen Raum sichern gegen jeden Eindringling, haben Grossmärkte gefunden, dann ist gut neutral. Und sobald die Schweiz Zweifel aufgelassen hat an dem, hat die Neutralität nicht mehr gegolten. Also letztlich ist es eine militärische Frage, ob man neutral heisst, ist oder nicht.
Genau, das heisst, und das kommt ja im Buch auch raus, oder, dass an sich die Bewaffnung der Schweiz fast wichtiger ist als die Frage der Neutralität. Sie schreiben auch in Sachen Zweiten Weltkrieg auch etwas, wo Kommentarschreiberinnen und Schreiber viel gebracht haben. Oder? Die Neutralität war nicht nutzlos im Zweiten Weltkrieg. Sie war nötig, aber nicht hinreichend, schreiben Sie in Ihrem Buch. Oder? Und
Orwell bin ich sehr stolz.
Ja, sie liegt aber auch ein Stück weit auf der Hand. Und es sind am Schluss militärstrategische Überlegungen gewesen, die dazu geführt haben, dass wir verschont geblieben sind. Da drin schwingt auch ein bisschen Glück, oder? Klar drin. Aber es ist, wir sind am Rand gewesen von den strategischen Überlegungen von Adolf Hitler. Und dann, was ich spannend finde, eben die Frage, dass man sich auch nicht geeinigt hat mit Italien, wie denn die Schweiz aufzuteilen wäre. Und dass wir am Schluss sind wir, letztlich ist auf der anderen Seite, nicht wie bei Holland, ist halt nicht Grossbritannien, sondern Italien, das hat eine wichtige Rolle gespielt. Also am Schluss ist Bewaffnung, und da unterscheiden sie sich auch irgendwie von Historikern, jetzt, die vielleicht völlig Neutralität ablehnen. Bewaffnung ist viel entscheidender über all die Jahrhunderte. Sehe ich das richtig?
Jawohl. Und zwar ist gut, im Asienregime war die Schweiz relativ schwach gewesen, und da ist Bewaffnung nicht so. Also die militärische Stärke nicht so im Zentrum. Die Schweiz hat ja in dieser Zeit sogar zum Teil Truppen überkommen von Österreich, vom Habsburg, um die Neutralität zu schützen. Das war ein Witz gewesen, also die vier Waldstädte hier am Oberrhein. Hingegen dann, also 18, 14, 15, sieht man das wunderbar. Und aus Wien, vom Wiener Kongress, schreiben dann die Delegierten, die drei Schweizer Delegierten, dass eine Hauptfrage dort in den Gesprächen, also die sind nicht in den offiziellen Protokollen, aber in den Gesprächen sind immer die Frage gekommen, kann die Schweiz ihre Neutralität militärisch schützen? Und wenn wir das können, dann haben wir eine Chance, dass die Neutralität anerkannt wird, beziehungsweise völkerrechtlich anerkannt wird. Und das ist natürlich schlussendlich einigermaßen zu Paris gewonnen, auch wenn Grossmächte damals sehr zweifeln, also Ziegermächte von 1815, zweifelt haben, ob die Schweiz im Moment genügend stark ist militärisch. Aber die haben gesagt, lassen wir es laufen und schauen wir, wie die Entwicklung läuft.
Dominik hat es ja angetönt, unsere Leser und Zuhörer und natürlich auch viele Leute in der SVP, die die Initiative gut finden, tönen ja die Neutralität auch historisch eben eigentlich nicht gerade absolut erklären, aber eben sagen, ja, wir haben sie eigentlich immer eingehalten. Was würden Sie sagen, sind so die grössten Neutralitätsbrüche gewesen, die die Schweiz hingenommen hat oder gemacht hat, um zu überleben?
Ja, das geht wieder um die Definition von Neutralität. Also, ich definiere sie natürlich, wie eigentlich die Neutralitätsdoktrin oder das Konzept von 1993, wenn wir es vorhin schon besprochen haben. Neutralität ist ein militärisches und außenpolitisches Konzept, vor allem beruht es auf der militärischen Neutralität. Und das sind eigentlich fünf Punkte, die ein neutraler Staat muss einhalten muss. Erstens darf er nicht angreifen, also er ist kein Aggressor. Zweitens, er nimmt nicht teil an einem Krieg von Dritten. Drittens, er akzeptiert keine fremden Garnisonen im eigenen Land, sodass auch von dem, aus dem Land, aus dem neutralen Land, nicht Krieg geführt werden kann. Denken wir an die Golfstaaten, wo US-Stützpunkte haben. Das ist dann ein grosses Problem. Und viertens, tut ein neutraler Staat während Friedenszeiten mit der mit Nachbarn oder mit Allianzen, heute wäre das NATO, tritt nicht bei und unterzeichnet auch keine Defensiv- und Offensivverträge. Also das da enthaltet sich der Neutralen. Und fünftens, er stellt eigentlich seine Kräfte in Dienst von der Friedensvermittlung, von der Hilfe, von guten Diensten, von humanitären Leistungen hat das ja eigentlich die Schweiz gemacht. Und wenn man die 5 Punkte noch nimmt, dann muss man sagen, die Schweiz war immer neutral gewesen. Die hat Neutralität nicht gebrochen. Was sie nicht hat können, ist Neutralität, ihre eigene Neutralität immer durchsetzen. Beispielsweise im Zweiten Weltkrieg ist die Schweiz überhaupt, man kann nicht sagen, die Schweiz sei nicht tangiert worden. Sie sind unversehrt geblieben. Das ist natürlich, das ist völlig unhistorisch. Die Schweiz war Teil des Krieges und ist auch betroffen worden, direkt auch militärisch. Vergessen wir nicht, der neutrale Luftraum von der Schweiz ist nicht respektiert worden. Der schweizerische Luftraum war Kriegsgebiet. Die Schweiz hat das nicht durchsetzen. Also die Neutralität ist massiv verletzt worden. Die schweizerische Flagge, die neutrale Schweizer Flagge auf dem Meer, ist nicht respektiert worden. Ein Drittel der Flotte ist versenkt worden. 60 Tote, über die reden wir gar nicht. Und dann natürlich ganze Bombardierungen, weißt du, also die Schweiz ist sehr in Mitleidenschaft. Und dann der schlimmste Punkt ist natürlich, die Schweiz ist, das ist der Völkerrechtswidrig, ist in Wirtschaftskrieg von den Kriegführenden einbezogen worden. Das ist seit dem Ersten Weltkrieg, das hat dort schon das erste Mal stattgefunden. Und ist das eigentlich völkerrechtswidrig, weil der Neutrale darf Handel treiben, das ist jetzt jahrhundertelang ist man davon ausgegangen, der Neutrale darf Handel treiben mit allen. Und das hat man, das sind die Kriegsführenden ab dem Ersten Weltkrieg verhindert. Und die Schweiz ist damit in Wirtschaftskrieg gekommen und hat müssen Verträge abschliessen und Zugeständnisse machen, die eigentlich von der Neutralität her nicht akzeptabel sind. Also man denkt an die Kredite an Deutschland zum Beispiel und Italien, die sind natürlich nicht neutralitätskonform gewesen. Aber die Schweiz ist dazu gezwungen worden. Übrigens auch Waffenausfuhr. Die Schweiz hat, also der Bundesrat hat am 31. August 1939 Neutralität erklärt und ein Waffenausfuhrverbot erlangt. Und 8 Tage später, am 8. September, hebt der Bundesrat das schon wieder auf, das Verbot, weil er dermaßen unter Druck gekommen ist. Und zwar warum? Nicht von den Deutschen, sondern Franzosen und die Alliierten hat die Schweiz, haben den Bundesrat erpresst. Und das ist nicht die erste Erpressung. Die Schweiz ist während dem Krieg dauernd wieder erpresst worden. Und von dort her kann man eigentlich der Schweiz nicht viel Vorwürfe machen. Dann bin ich zum Beispiel gar nicht gleicher Meinung wie Bergier-Kommission oder auch linke, eher linke Historiker, die der Schweiz immer da ein schlechtes Wissen einreden. Die Schweiz hat gemacht, was sie können. Ich meinte halt, sie ist, man kann sie, oder wie das der Bundesrat Hilliger gesagt hat, die Schweiz hat die Neutralität einigermaßen durchgehangen. Sofern man sie klar hat, sofern man sie nicht eingeschränkt hat oder erpresst hat.
Ich will noch betonen, genau wie Sie gesagt haben, das ist von beiden Kriegsparteien passiert. Oder? Beide haben probiert, uns in den Wirtschaftskrieg hineinzuziehen. Und zuerst sind die Alliierten eigentlich angefangen. Also die Briten haben ja Blockaden gemacht gegen die Schweiz. In der Angst natürlich, dass wir bald zu den Deutschen gehören. Das ist klar, das war auch verständlich gewesen, aber es war natürlich ein deutliches Verhalten gewesen, das unsere Neutralität nicht anerkennt. Und zweitens nachher natürlich die Deutschen genauso. Aber wenn man jetzt das anschaut, Sie haben es richtig gesagt, der Wirtschaftskrieg hat trotzdem stattgefunden und das ist ja normal in der modernen Zeit. Ist aber auch ein bisschen das Argument von Christoph Blocher, dass er sagt, ja, die Sanktionen gegen Russland, das ist Teil vom Wirtschaftskrieg gegen Russland und wenn wir die Sanktionen mittragen, dann sind wir Partei. Wir führen Wirtschaftskrieg gegen die Russen. Wie würden Sie das beurteilen?
Ja, da bin ich halt auf der uralten Seite von der Interpretation für Neutralität, dass ein neutraler Staat an sich mit allen darf Handel treiben. Aber es hat sich natürlich etwas geändert. Und zwar hat sich seit der Haager Konvention hat sich natürlich die Legitimität von Krieg verändert. 1907 hat noch das Jus ad bellum geholfen, das heisst das Recht auf Krieg. Jeder Staat durfte Krieg führen. Und das hat geändert mit dem Völkerbund 1919, 1928 mit dem Kellogg-Briand-Pakt, der den Krieg verboten hat, den Angriffskrieg. Und dann vor allem 1945 mit der UNO-Konvention. Das heisst, der Krieg ist jetzt im Gegensatz zu 1907 verboten. Man darf keinen Krieg mehr führen. Und wer einen Krieg anfängt, ist ein Friedensbrecher, ist ein Aggressor, ist im Unrecht. Und da wird es natürlich dann moralisch, ethisch, an einem Verbrecher darf man nicht helfen. Also ist eigentlich mit dem modernen Völkerrecht ist es gerechtfertigt, dass man einen Verbrecher, einen Friedensbrecher, sanktionieren. Das ist einmal auch das Völkerrechtliche. Und eigentlich, die Völkerrechte, die ich kenne, das ist international, die finden also auch, dass die sind der Meinung, dass man nicht darf zulassen, dass man weiterhin Handel treibt mit einem Friedensbrecher, wenn man ihm dann praktisch hilft. Man hilft ihm und schädigt den meistens schwächeren Opfer. Aber da kommt etwas Zweites dazu. Ist klar, wir haben auch wirtschaftliche Interessen und es ist nicht im Interesse der Schweiz, dass wir Wirtschaftssanktionen von den Nachbarn, von den wichtigsten Handelspartnern unterlaufen, sonst schädigen wir uns selber. Und der Neutrale, das ist auch ein Grundsatz, muss sich nicht selber schädigen. Also er darf seine Interessen wahrnehmen, damit er überleben kann, damit er nicht Schaden kommt.
Aber ist eigentlich nicht die alte Bestimmung viel besser gewesen, dass man einfach gesagt hat, ich meine, da sind wir ehrlich, den Krieg verbieten, das ist einfach naiv. Und seit 1928, wie wir wissen, hat es noch einige Kriege gegeben, trotz dem Verbot. Einmal ist nicht richtig, was schön wäre, sondern richtig ist einmal, was realisierbar ist. Und ich muss sagen, ich finde, mir ist es viel sympathischer gewesen, 1907, dass man gesagt hat, ja, man kann mit beiden Parteien Handel treiben, man muss aber einfach mehr oder weniger ausgewogen den Handel treiben. Das dünkt mich viel realistischere Position, weil da, was Sie jetzt gesagt haben, finde ich an sich stimmig natürlich. Aber wenn wir jetzt den Iran-Krieg anschauen, ja, man kann argumentieren, da ist Amerika der Aggressor. Iran hat nicht Krieg geführt gegen die Amerikaner, da kann man jetzt lange streiten und so weiter. Aber eigentlich ist noch schwierig zu sagen, ja, wenn jetzt der Iran würde Sanktionen ergreifen gegen Amerika und die Schweiz würde auffordern, ihr müsst mitmachen, weil das ist schliesslich der Aggressor, die Amerikaner. Und die Chinesen würden das unterstützen und die Russen auch. Da muss ich sagen, ist noch schwierig, das argumentativ irgendwo zu verteidigen. Also von dem her muss ich sagen, man kommt in die Teufelsküche, wenn man von dieser Definition ausgeht und sagt, ja, Krieg ist einfach grundsätzlich schlecht. Das ist einfach eine kindliche Vorstellung von unserer Welt.
Also gut, Krieg ist schlecht. Ich glaube, das ist nicht kindlich.
Ist denn der Krieg gegen die Nazis schlecht gewesen?
Nein, aber das ist natürlich ein Verteidigungskrieg gewesen und das ist der Krieg, wo natürlich da ist vom ganz anderen Wert gegangen. Da ist es darum gegangen, ein grässliches System. Also da, der Krieg, es gibt immer noch Bellum Justum. He? Es gibt einen gerechten Krieg, der hat es im Mittelalter gegeben. Die Lehre, die ist dann eben abgelöst worden durch die Lehre vom Recht auf Krieg, das sie aus Bellum und 1907 noch geholfen hat. Und das alte rechte Bellum Justum, also der gerechte Krieg, ist dann mit dem Ersten Weltkrieg wieder zurückgekommen. Das ist ja heute die Basis vom Völkerrecht. Es gibt einen gerechten Krieg und der gegen die Nazi ist natürlich einer gewesen. Jetzt ist es natürlich schon so, man kann nicht bei jedem Krieg sagen, ganz klar, das ist der Angreifer und das ist das Opfer. Das ist jetzt im Fall von der Ukraine sonnenklar, wer der Opfer ist und wer Angreifer ist. Also da muss man grosse juristische Untersuchungen machen. Hingegen, es gibt natürlich Kriege, wo man nicht so klar sieht. Beispielsweise der ganze Israel-Palästina-Konflikt. Da haben sich beide gegenseitig aufgespielt. Wir haben Hamas, wir haben die Israelis, die übertrieben. Wir haben auch einen anderen Krieg. Ein wunderbares Beispiel ist eigentlich der iranisch-irakische Krieg aus den 80er Jahren, wo sich beide richtig hochgespielt haben. Und ich muss halt sagen, dort spielt halt, das ist aber Staatskunst, nicht Juristerei, Staatskunst, dass man dann halt die beiden Kriegsparteien auf Distanz halten und die gleich behandeln. Was natürlich Iran und USA jetzt angeht, da kann man natürlich diskutieren, ob nicht Iran seit 47 Jahren Krieg führt gegen die USA mit ihren Geiselnahmen, mit ihren Attentaten, mit ihren allen Aktionen, die sie gegen die USA gemacht haben. Ich meine, es ist kein neuer Krieg, sondern es ist einfach eine neue Phase in einem Krieg.
Aber das zeigt ja, dass Das zeigt ja meiner Ansicht nach eben, dass die Juristerei eigentlich nicht viel hilft bei der Frage, wie die Schweiz mit der Neutralität müsste umgehen. Und ich will das Gespräch noch mal ein bisschen zurückführen in die Geschichte, oder, von der Neutralität. Sie zeigen mehrere Phasen auf. Sie zeigen auf, wie die Neutralität so langsam entstanden ist, wie sie vor allem im 30-jährigen Krieg sich gefestigt hat angesichts von diesen Gräuel nördlich vom Rhein und wie man auch geschaut hat, dass das nicht in die Schweiz reinkommt. Das ist dann ein bisschen, sie zeigen das bis ins Detail auf. Ein paar Sachen hat es trotzdem gegeben. Wir sind da knapp an etwas vorbeigeschrammt. Und das finde ich interessant, Neutralität ist mindestens in den ersten 200 Jahren, also 17, 18, immer auch ein Mittel gewesen, die innereidgenössischen Differenzen und Schwierigkeiten und Spannungen irgendwo durch. Ja, nicht zu lösen, aber wenigstens nicht zum Explodieren zu bringen, insbesondere wenn es um konfessionelle Auseinandersetzungen gegangen ist. Aber auch dort hat man immer wieder Kompromisse müssen machen. Also wenn die Spanier wollen von Oberitalien auf Holland gehen, Protestanten abschlachten, ja, dann haben wir sie am Schluss, hat man sie gleich durchlassen, oder? Also man hat, das ist ja auch ein Beispiel, das ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst habe, bis ich das Buch wieder gelesen habe. Wir haben eben schon dort das gemacht, wo ich zwar einen furchtbaren Begriff finde, aber ein bisschen flexibel war die Neutralität schon dann, schon in der Entstehungsphase.
Also, ja, das stimmt natürlich. Also Flexibilität, man muss natürlich sehen, dass damals ein anderes Neutralitätskonzept bestanden hat. Also man hat ja schon vom Völkerrecht geredet und dort hat also das Völkerrecht hat damals verlangt zum Beispiel, dass der neutrale Staat den Durchpass muss gestatten. Also das Völkerrecht selber hat sich natürlich gewandert. Es ist nicht, man kann nicht sagen, ich war flexibel gewesen, sondern gut, man hat politische Interessen gehabt natürlich.
Natürlich.
Und also an sich hat man damals müssen die Spanier durchlassen. Es ist klar, die inneren Argumente, die haben eine Rolle gespielt, und zwar nicht nur die ersten 200 Jahre, sondern bis in den Ersten Weltkrieg. Und das sind ja drei Phasen gewesen, drei, sagen wir, verschiedene Aspekte. Zuerst, das jetzt sie erwähnt, sind die Konfessionellen gewesen, dass sich Katholiken und Reformierten da nicht auf den Grund gegeben haben. Die zweite sind die politischen gewesen, also was denn um Aufklärung, um Revolution, um Liberalismus gegangen ist. Das ist eine Phase gewesen, so 1792, Ausbruch von der Koalitionskrieg, bis und mit so italienische Einigung. Also etwa 100 Jahre lang haben politische Gründe geführt. Da war die Schweiz politisch gespalten gewesen. Und dann ist in dieser Zeit ist auch die Neutralität der kleinste gemeinsame Nenner gewesen. Die Revolutionäre, die Liberalen, die Schweizer haben natürlich den Aufständischen in Deutschland und in Italien helfen oder in Polen. Und die Konservativen eher nicht. Also da war es der politische Gegensatz gewesen. Und nachher, ab den 1870er Jahren, wo dann da, also Deutschland geeinigt war und Italien geeinigt, ist es dann um den deutsch-welschen Konflikt gegangen. Also das hört erst auf 1918. Seit 1918 spielen die innenpolitischen Gründe eigentlich keine Rolle mehr. Noch sehen wir auch wieder den Wandel. Also die Funktion von der Neutralität, die innenpolitische Funktion von der Neutralität, wandelt sich eben auch im Verlauf der Jahre.
Das ist ja eigentlich meiner Meinung nach intelligenter gewesen, auch von den Verfassungsautoren, oder? Von den 23 Leuten, die Verfassung geschrieben haben, dass sie Neutralität zwar erwähnen in der Verfassung, aber einfach sagen, der Bundesrat und die Bundesversammlung müssen sie wahren, müssen schauen, dass Neutralität da ist. Aber was denn das genau heisst, im Einzelfall haben sie offen gelassen. Das dünkt mir eben wirklich sehr intelligent, dass sie das so gemacht haben. Aber vielleicht noch eine Endfrage, die auch eine Rolle spielt jetzt in dieser Diskussion um Neutralitätsinitiativen. Viele Leute sind ja der Meinung, aus sicherheitspolitischen Gründen müssen wir kooperieren können. Natürlich, es geht um die NATO, mit der NATO können üben, mit der NATO vielleicht auch einen Krieg vorbereiten. Ist das ein Bruch von der Neutralität, wie wir das machen? Wie kann dort die Schweiz gehen, um die Neutralität, so wie wir sie heute würden gerne verstehen oder würden gerne leben, noch mehr oder weniger zu wahren? Wie weit können wir da gehen?
Also, der Neutrale hat die Aufgabe, sein Territorium und Neutralität zu verteidigen. Wegen dem ja die militärische, die bewaffnete Neutralität. Und um das zu machen, bleibt ihm nichts anderes übrig, als mögliche Verletzungen von der Neutralität bereits vor einer Verletzung also bevor das auch passiert, zu antizipieren und Massnahmen zu treffen. Und dazu gehören auch unter Umständen Absprachen mit Nachbarn. Und das macht die Schweiz eigentlich regelmässig. Seit den 1880er Jahren hat das angefangen, dass man mit den Nachbarn redet. Und das ist auch heute noch gültig, dass man halt, wenn man Bedrohungen erkennt, dass man sich überlegt, wie kann man die lösen. Und wenn man feststellt, dass man die nicht allein kann lösen, dann sucht man, Verbündete, mögliche Verbündete, potenzielle Verbündete. Aber solange das auf der Ebene von der Planung, von der Gespräch ist, ist das eigentlich bedenkenlos. Das haben wir
gemeinsam, erlebt. Gemeinsame Manöver, geht das oder nicht?
Gemeinsame Manöver im Sinne von Ausbildungssequenzen. Das geht, wenn man es jetzt ja gemacht hat hier in Österreich, da haben wir zusammen kleinere Manöver gemacht. Wenn das natürlich Manöver sind, wo, sagen wir, der grosse Abwehrkampf vorbereitet, also ich sage nicht, dass die Schweizer Armee in grossen Manövern in den baltischen Staaten mitmacht, weil das ist ganz klar. Das ist auch eine Diskussion im Parlament, nicht? Also Manöver gemäss Artikel, was ist das hier, glaube ich, das geht jetzt weit. Aber Absprachen, Punktationen, wie das im Ersten Weltkrieg geheißen hat, das ist eigentlich gestattet, ist sogar Pflicht. Ich meinte aber zum Beispiel, der Guizot hat müssen mit den Franzosen vorbereitet. Das war keine Neutralitätsverletzung, sondern es war seine Aufgabe. Auch wenn es neutralitätspolitisch heikel war. Übrigens auch der Wille und der Fondsprecher haben das ja gemacht, 1917 und 18. Das ist absolut gestattet. Von dort her darf natürlich die Schweiz jetzt sicher mit der NATO, es gibt ja nicht nur die NATO, es gibt auch noch Nachbarländer, es gibt auch noch ein neutrales Österreich, es gibt auch noch Deutschland, man kann auch mit Einzelstaaten kooperieren, mindestens vorbereiten, was machen wir, wenn der Fall, der schlimme Fall eintritt. Und dazu gehören jetzt halt gewisse Kriegsformen, die jetzt schon spielen. Ich denke, der Cyberkrieg, der läuft jetzt schon, auch gegen die Schweiz. Und ich meine, da dürfte die Schweiz heute schon nicht nur vorbereiten, sondern sogar zusammenarbeiten, um die Angriffe im Cyberraum abzuwehren. Wobei Angriffe im Cyberraum, ja, fragt sich ja, ob das überhaupt schon militärisch ist oder ob das nicht wie Spionage. Spionage ist ja immer, hat die Schweiz ja kooperiert mit allen möglichen Staaten, um Spionage abzuwehren. Ob das nicht eigentlich eine Ebene ist, mehr, also, wenn man sagen, im Polizeibereich, im internationalen Polizeibereich, oder ob das schon militärisch ist. Hingegen, das Problem ist natürlich Raketenabwehr. Wenn man feststellt, das wird ein Problem, dann fragt sich natürlich, ob die Schweiz nicht zum Beispiel mit der NATO, wenn die eine Raketenabwehr aufbaut für den ganzen europäischen Kontinent, ob dann auch die Schweiz nicht dann müsste mitmachen, mitzahlen, irgendwie mitwirken, zum eigenen Schutz, im eigenen Interesse. Aber so weit sind wir nicht. Aber also Absprachen, Gespräche, Vorbereitungen, kein Problem, ist mit der Neutralität vereinbar.
Ich glaube, das ist sehr eine gute Einführung in die Problematik von der Neutralität. Danke vielmals, Herr Jorio. Das war unglaublich aufschlussreich. Ihr seht, Neutralität ist erstens etwas, wo, ja, wir sagen es, wir sind alles drei Historiker. Vor allem die Historiker eigentlich etwas zu sagen sollten haben. Alle anderen haben gar keine Ahnung. Schon so komplex. Nein. Aber wirklich danke vielmals für das sehr anregende Gespräch. Das war es, Bern einfach spezial mit dem Marco Jorio, das ist der Grand Old Man von der Schweizer Neutralitätsgeschichte. Er weiss jedes Detail. Ich könnte jede Zeit ein E-Mail schreiben. Jetzt tun wir sie gerade noch überschwemmen mit E-Mails. Nein, das Buch ist sehr zu empfehlen. Gehen die Buchhandlung kaufen. Das Buch über die Neutralitätsgeschichte von der Schweiz ist sehr aktuell, jetzt wegen dieser Abstimmung. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Das war Bern einfach auf nebelspalter.ch mit dem Dominik Feusi, Marco Somm und eben Marco Jorio. Wir wünschen eine gute Zeit und wie immer gilt, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht alles wisst über die Neutralitätsgeschichte von der Schweiz. In dem Sinn, macht's gut. Bis bald auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss. Ihre Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch